Ist es nicht gut, solch eine Anlaufstelle zu haben, in der Stille zu diesem Vater kommen zu können und ihm so alles so vom Herzen reden zu können, ausschütten zu können, was einen bedrückt oder beschwert, oder in dem Lied zuvor, in Jesus diesen Freund zu haben, welch ein Freund ist unser Jesus, und auch mit unseren Sorgen kommen zu können, wenn wir schwer beladen sind, wie es in dem Lied zum Ausdruck kommt. Nun, ich weiß es nicht, in welcher Verfassung Sie heute Morgen jetzt hier in diesen Gottesdienst gekommen sind, was so Ihre persönliche Situation ist, was Sie in dieser Stille so vor Jesus, vor diesem Vater ausgeschüttet haben. Ob das nun Sorgen sind im Blick auf die Zukunft oder vielleicht Sorgen um die Gesundheit. Das würde ja zum Thema heute passen. Gesundheit, danke. Wir machen uns viele Sorgen auch darüber, wie es unserem Körper geht. Nicht umsonst werden jedes Jahr in Deutschland auf die einzelnen Einwohner umgerechnet 3.210 Euro nur für Gesundheit ausgegeben. Das sind immerhin 10,5% des Bruttoinlandsproduktes. Also jeder zehnte Euro wird für Gesundheit investiert, weil uns Gesundheit ein hohes Gut ist. Und da macht man sich zu Recht dann auch Sorgen. Es ist gut zu wissen, dass die Medizin und die Pharmazie hier große Fortschritte gemacht hat und dass Jesus auch in dieser Hinsicht dieses Gebet oder unsere Gebete um Gesundheit erhört hat und heute Krankheiten geheilt oder behandelt werden können, die vor Jahren noch das sichere Todesurteil bedeutet haben. Auch das benützt Gott. Und trotzdem, jede Generation neu hat wieder Krankheiten und neu diese Sorgen. Jeder Einzelne trägt diese Sorgen mit sich herum. Manchmal auch das zu erleben. Da kommt eine Frau zu ihrer Hausärztin. Sie wird dann durchgecheckt. Und dann sagt die Ärztin mit besorgniserregender Miene: Liebe Frau, sowieso, da sind Sie ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Was ist es? So schlimm? Nee, das nicht, aber morgen wäre der Schnupfen weg gewesen. Ja, das ist so natürlich wirklich in Wirklichkeit nicht passiert. In Wirklichkeit war es ein Mann. Wir machen uns Sorgen um unsere Gesundheit und es sind solche Fragen, die uns beschäftigen. Wie können wir uns gesund ernähren? Oder wie können wir unseren Kindern ein Verhalten beibringen, dass sie ebenfalls ein gesundheitsbewusstes Leben führen? Das sind solche Fragen, die im Vordergrund stehen. Es sind sehr aktuelle und sehr wichtige Fragen. Das gilt auch, wenn es um das Thema geht, Gesundheit oder Krankheit im Glauben. Da ist die Beobachtung von Paulus, diesem neutestamentlichen Theologen, dass es krankhafte Entwicklungen im Christsein geben kann. Ein kranker Glaube oder auch ein Glaube, der krank macht. Und jetzt schreibt er seinem jungen Kollegen, seinem Freund Titus, der auf der Insel Kreta gerade die Hauptaufgabe angetreten hat, dort Älteste für die Gemeinden zu suchen, dass sie sich gesund entwickeln können, ganz wichtige Aussagen. Er schreibt diesem Titus nun auf, wie ein gesunder Glaube aussehen kann und worauf der Titus bitte achten soll und worauf diese Ältesten achten sollen, dass die Gemeinden sich gesund entwickeln, gestärkt werden und wie Kranken und krankhaften Entwicklungen in Gemeinden vorgebeugt werden kann und wie sie bekämpft werden können. Ich möchte Ihnen diesen Abschnitt aus diesem Brief, den Paulus seinem Freund Titus, seinem Kollegen geschrieben hat, mal vorlesen. Erst Titus Kapitel 1, die Verse 9 bis 16. Nach der Übersetzung Neues Leben möchte ich es zitieren. Sie können es auf dem Infoblatt auch in der NIV mitlesen und hier vorne dann auch in der gleichen Weise. Also Neues Leben. Folgendes schreibt Paulus: Ein Ältester soll an dem Wort der Botschaft festhalten, das vertrauenswürdig ist. Denn nur dann wird er auch imstande sein, andere durch die rechte, wörtlich heißt es übersetzt, durch die gesunde Lehre dazu ermutigen. Und denen, die sich ihr gegenüber ablehnend verhalten, zu zeigen, dass sie im Unrecht sind. Also es gibt eine gesunde Lehre, stellt Paulus hier fest. Und er fährt fort. Denn es gibt viele, die sich der gesunden Lehre widersetzen. Sie ergehen sich in sinnlosem Geschwätz und betrügen die Menschen. Das gilt besonders für die, die jüdischer Abstammung sind. Diese Leute müssen zum Schweigen gebracht werden. Durch ihre falsche Lehre haben sie schon ganze Familien von der Wahrheit abgebracht, weil sie nur auf falschen Gewinn aus sind. Einer aus ihren eigenen Reihen, ein Prophet aus Kreta, hat über sie gesagt, die Kreter sind alle Lügner, sie sind blutgierige Bestien und faule Vielfraße. Das stimmt. Weise sie deshalb streng zurecht, damit sie im Glauben stark werden. Wörtlich, damit sie im Glauben gesund werden. Sie müssen aufhören, sich von jüdischen Fabeln, den Anweisungen von Menschen leiten zu lassen, die sich von der Wahrheit abgewandt haben. Für Menschen, die ein reines Gewissen haben, ist alles rein. Doch für die Verdorbenen und Ungläubigen ist überhaupt nichts rein, weil ihr Denken und ihr Gewissen beschmutzt sind. Solche Leute behaupten, Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch die ganze Art, wie sie leben. Sie sind ungehorsam und widerlich und zu nichts Gutem zu gebrauchen. Wow. Soweit mal Paulus, mit dem, was er aufgeschrieben hat. Das sind schon, finde ich zumindest, also für meine Ohren, da ich ein bisschen sensibel bin, deutliche Worte, die Paulus hier von sich gibt. Und das sind ja Leute, die diesen Brief vorgelesen bekommen. Und das so anzuhören, boah, das finde ich schon richtig, richtig scharf. Er kommt, so kommt es mir vor, geradezu in Fahrt, was er nun schreibt an diese kretischen Leute, an den Titus, der diesen Gemeinden vorzustehen hat. Und Paulus kann sich in seinen Worten ja kaum mehr bremsen. Er zieht hier mal so richtig vom Leder. Aber wenn Paulus sieht, um welche Gefahr es sich hier in Kreta handelt, die hier um sich greift, dann muss er sich dieser Gefahr ja auch wohl mit eindeutigen Worten in den Weg stellen. Man kann es ja, wenn man die Gefahr kennt, nicht einfach nur laufen lassen. Wenn ein Arzt feststellt, dass irgendein gefährliches Virus gerade um sich greift, irgendeine Epidemie anfängt, in einer Gesellschaft zu grassieren, dann muss man doch einschreiten, dann muss man doch auch mal deutlich und manchmal auch über die Maßen deutlich Klartext reden. Denn sonst werden Menschenleben gefordert. Also diese Gefährlichkeit der Krankheit ist es, die Paulus dazu führt, hier deutliche Worte zu verlieren. Es geht hier um die Gesundheit im Glauben der Christen, die gefährdet ist, als er diesen Text geschrieben hat. Er beschreibt Menschen, die sich der gesunden Lehre widersetzen und auf einmal schlimme Auswirkungen auf ganze Familien, auf ganze Gemeinden haben. Ein anderer junger Kollege, der den Namen Timotheus in verschiedenen Gemeinden eingesetzt war, der war mal von ähnliches Problem gestellt. Und auch hier formuliert Paulus seinem Freund Timotheus sehr drastisch Folgendes. Er sagt, wenn jemand von den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, die einer liebevollen Ehrfurcht vor Gott entspricht, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß überhaupt nichts. Er hat einen krankhaften Hang zu Streitfragen und Wortgefechten. Das führt aber nur zu Neid und Streit, Beleidigungen, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Und tatsächlich ist die Kirchengeschichte voll von diesen Entwicklungen bis in unsere heutigen Tage hinein. Paulus weiß, wovon er spricht und wir können es nachvollziehen. Gegen diese krankhaften Entwicklungen von Gemeinden und von einzelnen Personen setzt sich Paulus engagiert ein. Er will nicht einfach nur zuschauen, wie das Kind in den Brunnen fällt. Und dazu dient auch dieser Text, den er seinem Kollegen Titus schreibt. Ich möchte erstmal versuchen zu beschreiben, was man denn eigentlich unter einer gesunden Lehre sich vorstellen kann. Und dann in einem zweiten Schritt die Krankheitserreger, die Paulus hier vor Augen hat, etwas deutlicher zu identifizieren und dann schließlich in einem dritten Schritt zu beleuchten, wie denn die Vorbeugung oder im gegebenen Fall eine Heilung von diesem Krankheitserreger aussehen kann. Zunächst einmal die gesunde Lehre. Paulus tritt hier für die Verbreitung einer gesunden Lehre ein. Was meint er denn damit? Was für eine Lehre kennt er? Ist die irgendwo schriftlich niedergelegt? Gibt es da ein Lehrbuch, an dem man sich entlang hangeln könnte, um dafür Klarheit zu gewinnen? Ich bin überzeugt davon, dass die gesunde Lehre, die Paulus hier vor Augen hat, im Kern eine Person ist. Also keine Lehrmeinung, sondern eine Person, die in konzentrierter Form alles beinhaltet, alles darstellt, was die christliche Lehre ausmacht. Es handelt sich hier in konzentrierter Form um Jesus Christus selber. Er ist die personifizierte, gesunde Lehre. Jesus trägt alles in sich, was man für einen gesunden Glauben braucht. Wer dagegen mehr sucht als Jesus, wird krank. Und wer sich auf anderer Seite mit weniger zufrieden zu geben meint, wird ebenfalls krank aufgrund von Mangelerscheinungen. Es kann nur um Jesus Christus selber gehen. Wir haben bei der Segnung am Anfang des Gottesdienstes eine Episode kurz besprochen, kurz angeschaut, die das sehr schön verdeutlichen kann, was denn gesunde Lehre konzentriert auf eine Person zum Ausdruck bringen kann. Die Eltern damals, so wie es Andrea und Simon ja auch getan haben, die Eltern damals wollten mit ihren Kindern zu Jesus, zu ihm als Person. Sie wollten, dass Jesus ihre Kinder berührt, ihre Kinder segnet. Es ging ihnen also allein um Jesus. Sie wollten, dass ihre Kinder mit Jesus selber als Person in Kontakt kommen. Andrea und Simon haben auch beide erlebt, wie befreiend es ist, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Mit Jesus das Leben zu teilen. Das ist ihr Motiv, dass sie ihren Sohn Samuel vorhin zur Segnung hier vorne gebracht haben. Andrea und Simon sind geradezu begeistert davon, dass Jesus ihr Leben fest in der Hand hält und sie ihm völlig vertrauen können, auch im Blick auf das Leben ihrer beiden Söhne. Für sie ist das, was Jesus getan hat, als er auf der Erde lebte, diese wenigen Jahre immer noch Grund zum Staunen und zur Anbetung. Andrea und Simon merken, haben es erlebt, Jesus ist einzigartig. Das, was damals geschehen ist, in diesem ersten nachchristlichen Jahrhundert, ist einmalig, dass Jesus Menschen so sehr liebt, dass er bereit ist, für sie zu sterben. Das gibt's nicht nochmal. Es ist außergewöhnlich. Und dass er dann am dritten Tag wieder von den Toten aufersteht, das ist für sie ein lebendiger Beweis dafür, dass Jesus nicht nur irgendeiner von den zahllosen Religionsstiftern ist, sondern er ist wirklich Gott. Denn er hat wirklich den Tod besiegt und hinter sich gelassen. Es ist einmalig. So haben sich Andrea und Simon entschlossen, nie mehr ohne Jesus sein zu wollen. Denn es gibt keinen mehr wie ihn. Und sie wissen auch, dass Jesus ihre Kinder liebt. Jesus schickt niemanden zurück, der zu ihm kommen möchte. Nicht einen einzigen Menschen, sofern er einen Bauchnabel hat. Jesus stellt sogar ausdrücklich fest, dass alle zu ihm kommen können, gerade die, die nicht auf irgendwelche Leistungen pochen. Gerade die, die ohne Abzeichen und grandiose Errungenschaften ihr Leben führen. Gerade die, die keine großen Verdienste aufweisen können. Die mit leeren Händen dastehen. Die im Fall von Samuel sogar getragen werden müssen. Gerade die sind willkommen. Das Reich Gottes, sagt Jesus, das Reich Gottes gehört solchen Menschen, die vertrauensvoll und staunend kommen, um in seiner Nähe zu sein und in seiner Nähe zu bleiben. Was für eine gute Nachricht für jeden Einzelnen von uns hier in diesem Raum. Für dich persönlich. Was für eine gute Nachricht, dass du zu Jesus kommen kannst. Mit leeren Händen. Wie du bist. Und wie es dir geht. Und du in ihm diesen Freund hast. Welch ein Freund ist unser Jesus. Er ist für dich da. Was für eine gute Nachricht. So sieht der gesunde Glaube aus. Die gesunde Lehre, die sich um Jesus dreht, die in Jesus alles gefunden hat. Da ist nichts Verkrampftes dabei. Da gibt es keinen Leistungsdruck oder irgendwelche spekulativen Geheimlehren. Da gibt es keine bestimmten Formeln oder Formen, die eingehalten und rezitiert werden müssten. Gesunder Glaube hält sich einfach in der Nähe von Jesus auf und hat hier sein großes Glück gefunden. Hier haben die Menschen bei ihm persönlich das gefunden, was ihrem Leben Sinn und Hoffnung und Halt verleiht. Und selbst noch, wenn es ans Sterben geht, wissen sie sich bei diesem Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, geborgen, weil er den Tod hinter sich gelassen hat und auf der anderen Seite der Tür bereits auf sie wartet. Der gesunde Glaube ist der, der sich völlig auf Jesus Christus konzentriert und ausrichtet. Seine Person ist alle Lehre. Er bedeutet ihnen einfach alles. Sie möchten nicht mehr als ihn, aber auch niemals weniger. Jesus. Jesus allein. In Christ alone my hope is found. My comforter. My all in all. Jesus. Punkt. Demgegenüber, diesem guten und gesunden Glauben, beschreibt Paulus nun, wie krankhafte Entwicklungen im Glauben aussehen können und fast alles kaputt machen, was im gesunden Glauben vorkommt. Diese Einflüsse für den kranken Glauben können aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen. Die einen sagen, Jesus reicht nicht. Du musst zusätzlich noch die ganzen Regeln, zum Beispiel des Judentums, einhalten. Formen erfüllen. Formeln wiederkauen. Oder du brauchst über Jesus hinaus noch mehr an Erfahrungen. Du brauchst über Jesus hinaus noch mehr an Visionen. Erscheinungen von Engeln, besondere Segnungen. Oder du brauchst über das hinaus, was Jesus erklärte, noch ein Spezialwissen, das nur Insidern vorbehalten ist. Zum Beispiel, wann die Welt untergeht. Oder über den Einfluss von Dämonen oder Engeln. Jesus ist gut, sagt man. Aber es gibt noch viel mehr, was wir erreichen können und erreichen
möchten. Wir möchten höhere Stufen im Glauben erklimmen. Wir möchten tiefer gehende Erkenntnisse und übersinnlichere Erlebnisse haben. Wir wollen Jesus. Und dazu noch einen ganz besonderen Kick. Jesus reicht nicht. Andere dagegen sagen, Jesus ist zu viel. Es wird um seine Person viel zu viel Aufhebens gemacht. Es ist völlig überzogen, ihn als Gott zu bezeichnen und ihm göttliche Verehrung zukommen zu lassen. Es gibt schließlich noch andere Helden, die Gewaltlosigkeit gelebt haben und dafür als Märtyrer getötet wurden. Nimm doch mal einen Mahatma Gandhi zum Beispiel. Was ist denn Jesus besser als er? Wenn Jesus allein ewiges Leben könnte, ist uns das zu exklusiv, zu intolerant, zu eingegrenzt und zu arrogant. Jesus schon, aber daneben noch viele andere, die das Gleiche aufweisen können. Jesus ist gut, aber halt nicht allein. Er teilt sich seinen Platz neben vielen anderen herausragenden religiösen Persönlichkeiten. Bei dem einen Mal suchen Menschen mehr als Jesus. Und das andere Mal möchten sie sich mit weniger begnügen. Und die Folgen sind beides Mal dieselben. Paulus zählt auf: sinnloses Geschwätz, endlose Streitereien, Fabeln, Spekulationen und Regeln werden erzählt und aufgestellt. Da wird der Glaube auf einmal so hochkompliziert. Da geht's ja ohne Kurse und Schulungsmaterial überhaupt nicht mehr, an Jesus zu glauben. Und das verkauft sich übrigens auch prima. Solche Konferenzen oder Seminare, Fernsehsendungen oder Bücher, die greifen auf einmal um sich wie eine Grippeepidemie. Denn es sind ja viele Christen, viele Menschen, die entweder mehr wollen als Jesus oder denen Jesus zu viel ist und auf den Zeiger geht, allein er. Aber es geht ihnen halt nicht mehr darum, mehr zu erleben mit Jesus, sondern mehr zu erleben über Jesus hinaus. Und so werden ganze Gemeinden durcheinander gebracht. Und nicht selten kommt es zu Spaltungen. Da werden Familien zerrissen. Und das nur, weil manche meinen, dass sie durch ihre besonderen Offenbarungen und Eingebungen mehr zu bieten hätten als Jesus. Und was als gesunder Glaube begonnen hat, wird auf einmal von dem Virus angesteckt und krank. Menschen werden betrogen, stellt Paulus fest. Menschen werden betrogen, weil ihnen vorgegaukelt wird, dass es mehr geben kann als Jesus. Und gerade dabei geht er ihnen verloren. Paulus schreibt es sehr markant. Solche Leute behaupten, Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch die ganze Art, wie sie leben. Sie sind ungehorsam und widerlich und zu nichts Gutem zu gebrauchen. Sie möchten zwar erfolgreich sein und haben vielleicht viele Anhänger, aber sie verbreiten dennoch nur einen kranken Glauben und führen Menschen in die Irre. Genauso verhält es sich auch mit denen, die behaupten, dass es neben Jesus ewiges Leben zu finden gäbe und Jesus nur einer unter vielen sei. Da macht Paulus nicht mit. Und deswegen diese scharfen Worte, diese deutlichen Formulierungen. Er stellt sich vehement als ganze Person dagegen. Er deckt diese krankmachenden Lehrer und Lehren, ihre Motive und ihre Auswirkungen schonungslos auf. Er bringt es ans Licht. Nicht zuletzt soll Titus aus diesem Grund in den Gemeinden in Kreta Älteste einsetzen, dass sie diese krankmachenden Lehren entlarven können, dass sie diese verstummen müssen. Diese Frage des gesunden Glaubens ist auch ein Grundanliegen der Gemeindeältesten in unserer Gemeinde. Es ist eine wesentliche Aufgabe auch hier bei uns. Und wenn wir auf der Suche sind nun nach neuen Gemeindeältesten, ist das ein wesentlicher Punkt, sich Krankenlehren entgegenzustellen. Wer irgendwelche Fragen hat, ist bei den Ältesten immer an der richtigen Stelle. Die stehen für solche Gespräche zur Verfügung. Das zählt zu ihren Aufgaben, es nicht gerade laufen zu lassen. Aber es geht ja nicht nur darum, wie den krankmachenden Einflüssen in einer Gemeinde oder Familie gewehrt werden kann. Es muss uns doch auch alle interessieren, wie wir selber gesund bleiben können oder gesund werden können, wenn wir uns bereits angesteckt haben. Das Wissen allein, dass es Krankheiten gibt, heilt uns ja noch nicht. Wenn mir jemand auf meinen Schnupfen hin Gesundheit wünscht, ist der ja noch nicht weg. Es muss uns also mehr interessieren, als nur erhellt zu bekommen, was ist alles Krankes vorhanden. Die Frage nach der Gesundheit muss uns doch auf den Nägeln brennen. Deswegen der dritte Schritt, Heilung und Vorbeugung. Wenn es um Heilung und Vorbeugung eines kranken Glaubens geht, bringt Paulus nun hier dieses Wort Hygiene ins Spiel. Das Wort, das Paulus in diesem verlesenen Abschnitt zweimal verwendet und mit gesund oder stark normalerweise wiedergegeben wird, kommt in der griechischen Sprache aus dem Begriff Hygiene. Der Glaube an Jesus ist ein hygienischer Glaube, ein gesunder Glaube. So gibt uns das Wort wieder. Die Worte von Jesus sind gesund, eben hygienisch. Die tun gut, die sind heilsam. Diesen beiden kranken Lehren, also die einerseits über Jesus hinaus wollen und die andererseits nicht bei ihm landen wollen, die an ihm vorbeiführen, denen stellt Paulus diesen gesunden Glauben gegenüber. Es geht nur darum, bei Jesus selber rauszukommen, ihn zu finden, und zwar ihn persönlich. Ihn in seiner ganzen Autorität und Majestät. Das ist der gesunde Glaube, Jesus selber zu begegnen. Das ist die Hygiene. Wie bei Andrea und Simon vorhin und bei den Eltern, die die Kinder zu Jesus gebracht haben. Es geht immer darum, zu Jesus zu kommen, zu ihm als Person. Bei Jesus ist alles zu finden, was ich für mein Leben brauche und was selbst im Sterben noch taugt. Ein Mehr macht mich krank und ein Weniger reicht nicht aus. Aber er selber ist es und er selber bleibt es. Er bleibt alleiniger Inhalt und alleiniges Ziel unseres Glaubens, wenn dieser gesund sein und bleiben soll. So gibt es für uns alle hier, die wir in diesem Gottesdienst sind, heute keine bessere und auch keine andere Empfehlung für alle, die diesen gesunden Glauben suchen. Komm zu Jesus. Samuel Reit wurde heute Morgen von den Eltern getragen. Du hast deine eigene Weise, wie du zu Jesus kommen kannst. Auf den eigenen Füßen vielleicht. Aber es gibt keine andere Adresse als Jesus selber. Du kannst ihm in ganz einfachen Worten, in einem Gebet, in einem Gespräch zu Jesus sagen, dass du ihn kennenlernen willst. Mit seinem Einfluss, mit seinen ganzen Qualitäten. Oder wenn du den Wunsch hast, dass dein Glaube wieder erfrischt wird, weil es so kalt geworden ist und so zäh und so müde und so eingeschlafen, kannst du ihm das ebenfalls sagen. Jesus steckt mich wieder an mit dieser brennenden Liebe, mit dieser ersten Liebe dir gegenüber. Du kannst es in unserer sogenannten Praise Station tun. Gleich nach dem Gottesdienst hier vorne in der ersten Reihe sitzen Mitarbeiter, die gerne mit dir beten, dass dein Glaube wieder frisch wird und gesund. Sprich's aus vor Jesus und vor diesen Mitarbeitern. Du kannst aber auch zu Hause dich mit einer Bibel zurückziehen. Nimm einfach mal eines dieser ersten vier Bücher aus dem Neuen Testament, die sogenannten Evangelien, und lies mal eines von diesen durch. Wenn du noch Mittagsschlaf machen möchtest, nimm das Markus-Evangelium, das kürzeste. Das passt gut rein. Einfach mal lesen. Wer ist denn eigentlich Jesus? Und du wirst merken, du kommst beim einfachen Lesen ihm ganz nah. So als ob du, wie so die Eltern, direkt bei ihm wärst. Du kannst ihm auf die Finger schauen. Du kannst in sein Herz blicken. So ganz einfach geht es. Und daraus kann dann ebenfalls so ein ganz schlichtes und inniges Gebet kommen. Heute, 30.10. Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Öffne mein Herz. Lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Ich möchte beten. Jesus, du bist der Einzige, der uns helfen kann. In unserer Suche nach ewigem Leben kommen wir an dir niemals vorbei. Auf unserer Suche nach Anerkennung und Hoffnung und Halt und Sinn kommen wir ohne dich niemals ans Ziel. Vielen Dank dafür, dass wir dich entdecken können als den Sohn des lebendigen Gottes, der heute für uns da ist, der uns heute die Hand entgegenstreckt, um uns zu berühren, um uns zu segnen. Jesus, und wir möchten uns dir zuwenden mit all dem, was wir an Hoffnungen und Sehnsüchten haben, mit all dem, was an Verlorenheit und Schuld in unserem Leben vorhanden ist. Wir möchten dir den Einfluss geben, dir unser ganzes Leben zur Verfügung stellen, dass du was machen kannst. Es gibt wirklich keinen, der so ist wie du. Keinen, der dich übertreffen könnte, keinen, der auch nur annähernd das geben könnte, was du uns gibst. Jesus, lehre uns ein lebendiges Leben mit dir, ohne auf der Suche nach mehr in Salzwasser zu geraten, das wir trinken und in uns hineinkippen und dabei kaputt gehen. Oder verhindere, dass wir uns mit weniger zufrieden geben als mit dir. Zieh du selber als ganze Person all unsere Blicke und all unsere Hoffnungen auf dich, dass du uns in den Griff kriegst und wir in dir das Leben haben und volle Genüge, satt sind und glücklich bei dir. Amen.